Der Titel des Vortrags, wie ich schon genannt habe, Eurabia, eine Kolonie des Islam, Betrachtungen zu einem neuen Kontinent, mag für manche provokant klingen, vielleicht sogar irreal. Wie viel Realität jedoch hinter dieser Formulierung steckt, wird uns bewusst, wenn wir uns das Zitat aus einer Rede des algerischen Staatspräsidenten, der von 1965 bis 1978 Präsident war, Houari Boumediene, anhören, die er 1974, also vor über 40 Jahren, vor der UNO-Generalversammlung gehalten hat. Er sagte, eines Tages werden Millionen von Menschen die südliche Halbkugel verlassen, um in die nördliche einzudringen. Sicherlich nicht als Freunde, denn sie werden kommen, um sie zu erobern. Und sie werden sie erobern, indem sie die nördliche Halbkugel mit ihren Kindern bevölkern. Der Leib unserer Frauen wird uns den Sieg bescheren. Zitat Ende. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Worte auf dramatische Weise höchste Aktualität erhalten haben. Boumediene war sich seiner Sache offensichtlich sicher. Warum sollte er auch nicht? Kannte er doch die entsprechende Koransure, die da lautet, ihr, die Muslime, seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist und glaubt an Gott. Zitat Ende. Diese Sure 3, Vers 110, begründet den Führungsanspruch der Muslime bis in die heutige Zeit seit 1400 Jahren. Als im Herbst 2015 die Migrationsinvasion über uns hereinbrach, wurde die Prophezeiung Boumediennes handgreiflich wahr. Genau wie beim Feminismus, der New Age-Bewegung und Gender Mainstreaming können wir auch bei der massenhaften Flutung Europas mit Menschen einer uns fremden Welt und einer uns befremdenden Religion ein planvolles Vorgehen sehen, in dem Sinn, wie Jean-Claude Juncker es bereits 1999 verkündet hat. Zitat: Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten dann einige Zeit ab, ob etwas passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt, weil die meisten sowieso nicht wissen, was geschieht, dann machen wir weiter Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Im Titel des Vortrags erscheint der Begriff Eurabia. Er wurde von der britischen Autorin Giselle Littmann, sie schreibt unter ihrem Pseudonym Bat Yeor, geprägt. Mit diesem Begriff wollte sie eine Vision beschreiben, wonach Europa in nicht allzu ferner Zukunft unter muslimischer Fremdherrschaft stehen werde und dass dies eine unausweichliche Folge der Einwanderung muslimischer Menschen in die europäischen Staaten sei. Diese Überzeugung schöpfte sie aus ihrem Studium der Geschichte der Christen und Juden unter islamischer Herrschaft in der Zeit zwischen dem 7. und dem 20. Jahrhundert, die sie in ihrem Buch Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam veröffentlicht hat. Das Resultat ihrer Analyse lässt den Rückschluss zu, dass eines Tages auch von einem Niedergang des westlichen Christentums unter dem Islam geschrieben werden könnte. Es ist sicher nicht richtig, alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Aber es ist ebenso falsch, allen Muslimen Generalvertrauen entgegenzubringen. Dies sollte gleich zu Beginn festgehalten werden. Im ersten Teil meines Vortrags werde ich die Strategie des Westens beleuchten in Bezug auf die geplanten Umwälzungen in Europa. Und in einem zweiten Teil sollen die entsprechenden Pläne und Strategien der Muslime bzw. der muslimischen Staaten behandelt werden. Wir können uns fragen, wie es nach dem erfolgreichen Sieg gegen die Türken bei der Seeschlacht von Lepanto am 7. Oktober 1571 und der Schlacht am Kahlenberg am 12. September 1683 zu einem solchen Desaster wie der Migrantenzunami im Jahre 2015 kommen konnte. Welches sind die Schritte, um mit Jean-Claude Juncker zu sprechen, die zur heutigen Situation geführt haben. Gehen wir in der Geschichte etwas zurück. Noch vor der kommunistischen Machtergreifung im Jahre 1917 schrieb Lenin, dass das Ziel des Sozialismus nicht nur in der Abschaffung der gegenwärtigen Teilung der Menschheit in kleine Staaten und nationale Isolation besteht, sondern auch darin, die Nationen einander näher zu bringen und sie zu verschmelzen. Zitat Ende. Wir werden sehen, dass dieses Näherbringen und dieses Verschmelzen uns Schritt für Schritt eben näher gebracht hat zu dieser Situation, in der wir jetzt leben. 1925 finden wir einen unzweideutigen Hinweis bei Richard Kutenhoff-Kalergi, dem Paten der 1922 gegründeten Pan-Europa-Union, der unter anderem Albert Einstein, Otto von Habsburg, Winston Churchill, Konrad Adenauer und Thomas Mann angehörten. Der Inhalt seines Programms sah eine nie dagewesene Einwanderung nach Europa vor, um, wie er sagte, Europa lenkbar zu machen. In seinem Buch »Praktischer Idealismus«, das 1925 erschien, veröffentlichte er den Plan für ein vereinigtes Europa und für die kulturelle Eliminierung der Völker Europas durch die Förderung massenhafter, nicht weißer Zuwanderung als Lösung des christlich-europäischen Problems. Hier wird eindeutig gesagt, worum es geht. Die Eliminierung des Christentums. Vor fast 100 Jahren wurden diese Pläne schon geäußert. Er beschreibt darin mit großer Offenheit den Menschen der fernen Zukunft. Er wird ein Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. Kutenhoff-Kalergi nennt diesen neuen Menschen kurz den planetaren Menschen, der mit gewissen Eigenschaften behaftet sei, welche ihn für die Zwecke des künftigen Europas besonders qualifizierten. Und diese Eigenschaften sind Charakterlosigkeit, Hemmungslosigkeit, Willensschwäche, Unbeständigkeit, Pietätlosigkeit und Treulosigkeit. Es war klar, dass Kutenhoff-Kalergi seine abwegigen Ideen nur mit Hilfe einflussreicher Freunde realisieren konnte. In seinen Lebenserinnerungen »Ein Leben für Europa« schreibt er, Zitat, »Anfang 1924 erhielten wir einen Anruf von Baron Louis Rothschild. Einer seiner Freunde, Max Warburg aus Hamburg, hatte mein Buch gelesen und wollte uns kennenlernen. Zu meinem großen Erstaunen bot mir Warburg spontan 60.000 Goldmark an zur Ankurbelung der Bewegung während der ersten 3 Jahre. Zitat Ende. Durch seine Kontakte zur Hochfinanz konnte Kalergi bald Medien und Staatsmänner zu seinen Verbündeten zählen. Die New York Times und der Herald Tribune flankierten seine Ideen. Politiker wie Churchill und Truman unterstützten ihn. Unverhohlen gesteht Kalergi, dass damals die europäischen Parlamente gezwungen wurden, Pan-Europa zu errichten. Zitat: Unter dem dreifachen Druck der europäischen Parlamente, der Vereinigten Staaten von Amerika und der öffentlichen Weltmeinung entschlossen sich noch im selben Jahr die Regierungen zum Handeln. Zitat Ende. Beinahe 100 Jahre später, im Januar 2015, prophezeite seine Nichte Barbara Kutenhoff-Kalergi die neue Völkerwanderung. Diese begann, wie wir als Zeitzeugen wissen, dann im September desselben Jahres mit dem Flüchtlingsansturm in Griechenland. Es war die Voraussage einer Invasion, die das Gesicht Europas für immer umformen wird. Der Bevölkerungsaustausch in Europa sei unumkehrbar, diktierte Barbara Kutnow-Kalergi am 7. Januar 2015 dem österreichischen Standard. Europa, so heißt es dort, bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht. Wir leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen und sie wird mit Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein. Zitat Ende. Jakob Augstein doppelte am 5. Oktober 2015 in seinem Spiegel nach. Zitat: Die Kräfte der Demografie sind so radikal wie die der Migration. Darum wird sich Deutschland verändern. Und niemand kann das aufhalten. Es gibt kein Bleiberecht in der Vergangenheit. Zitat Ende. Kommen wir zurück ins 20. Jahrhundert. Zwischen 1940 und 1945 erschienen Publikationen, die sich mit Vernichtungsplänen gegen das deutsche Volk befassten, darunter wirtschaftlicher Ruin, Deportation und Sterilisation. Die eine Schrift erschien mit dem Titel Germany must perish, also Deutschland muss verschwinden, von Theodor N. Kaufmann. Die andere Schrift mit dem Titel What to do with Germany? Was machen wir denn mit Deutschland? Und diese Schrift ist von Louis Neisser. Im Internet kann man das runterladen. Der dritte in diesem unheiligen Bunde war Professor Dr. Ernest Houghton. Dieser empfahl, die Geburtenrate der Deutschen zu reduzieren, sowie die Einwanderung und Ansiedlung von Nichtdeutschen, insbesondere von Männern, zu fördern. Vor allem aber rechtfertigt er die Ansiedlung von Millionen Ausländern mit dem Ziel genetischer Vermischung durch negroide Umvolkung. Der Begriff Umvolkung ist eigentlich politisch nicht korrekt, ja, aber ich habe jetzt diese Begrifflichkeit gewählt, weil das im Original von Houghton genannt wird. Hier eine Zwischenbemerkung von einem Blogger namens Daniel im Internet, ist der zu finden, der zum Thema, wie aus Männern Frauen gemacht werden. Keine Männer mehr in Deutschland, so die Überschrift seines Themas. Es geht um die Verweiblichung, Feminisierung des Mannes, vornehmlich in Deutschland. Ist es schon jemand aufgefallen, so sagt dieser Blogger Daniel, dass einerseits immer mehr Familien Töchter haben in Deutschland. Andererseits müssen viele Paare oft lange warten, bis sich endlich eine Schwangerschaft einstellt. Manche warten vergeblich. Ein Grund könnte folgender sein. Von der Pille, die die meisten Frauen ja nehmen, kommen immer mehr Östrogene und Derivate davon ins Grundwasser und sind fast überall identifizierbar. Und durch eine Vielzahl von Hormonen und anderen Stoffen in unserem Ernährungskreislauf wird der Testosteronwert des Mannes absichtlich gesenkt bis zum Nullpunkt. Also wir brauchen keine Männer mehr, wir bekommen sie ja durch Invasion. Daraus resultiert eine sehr geringe Fertilitätsrate und weniger männlicher Nachwuchs. Ganz nebenbei werden aus Männern Frauen gemacht, die ohne Mut und Ehre dahin vegetieren, sagt der Blogger Daniel. Außerdem wurde in Baden-Württemberg eine Kläranlage gebaut, bei der man dabei darauf verzichtet hat, Östrogene aus dem Grundwasser herauszufiltern. Soweit der Zwischenruf. Ich möchte weitergehen in der Betrachtung, die noch im 20. Jahrhundert zu diesem Thema zählt. Leider glaubte auch die Kirche, ihre multikulturellen Wünsche anmelden zu müssen, was ja in keiner Weise ihre Aufgabe ist. Doch 1995 plädierte Johannes Paul II. Für eine multikulturelle Gesellschaft. Seine Wunschvorstellung sei, so sagte er in seiner sonntäglichen Ansprache, seine Wunschvorstellung sei die Integration der Völker, eine multikulturelle und multirassische Gesellschaft. Dazu noch ein Zitat des gegenwärtigen Pontifex, der vom Islam eine besondere Kenntnis zu haben scheint. Er meint, der wahre Islam und eine angemessene Interpretation des Koran stehen jeder Gewalt entgegen. Soweit Äußerungen von zwei Päpsten. Kommen wir nun zum Jahr 2004. Da veröffentlichte der US-Militärstratege im Pentagon namens Thomas Barnett zwei Bücher, in denen er die Pläne und Strategien der Globalisierer verrät und sie mit einer Deutlichkeit zur Sprache bringt, die keine Zweifel mehr zulassen. Zu diesen Plänen gehört der Austausch, manche sprechen von Umvolkung, der Europäer, besonders der Deutschen. Barnett ist Analyst des Pentagon und daher bestens vernetzt und einflussreich. Gesponsert und beauftragt wurde Thomas Barnett seit dem Jahr 2000 vom Finanzdienstleistungskonzern Cantor Fitzgerald und 2002 stellte er die geostrategischen Ergebnisse dem damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor. Seine Pläne und Analysen hat er in mehreren Büchern zusammengefasst, die übrigens seit kurzem auch in Deutsch erschienen sind, obwohl Barnett verboten hat, Übersetzungen in irgendeiner Sprache herauszugeben. Die Herausgeber der deutschen Fassung, Michael Vogt und Monika Donner, konnten Barnett offensichtlich zu einer Sinnesänderung bewegen, ihn sogar zu je einem Vorwort in beiden Büchern überreden. Im Buch The Pentagon's New Map, auf Deutsch Der Weg in die Weltdiktatur, Krieg und Frieden im 21. Jahrhundert, die Strategie des Pentagon, erklärt Barnett, dass die Globalisierung ein Zustand gegenseitig gesicherter Abhängigkeit sei, wobei Globalismus bei Barnett Amerikanismus bedeutet. Zitat von Barnett: Um seine Wirtschaft und Gesellschaft zu globalisieren, muss man in Kauf nehmen, dass fortan die eigenen Traditionen in Vergessenheit geraten. Man wird in Kauf nehmen müssen, dass importierte Waren und Erzeugnisse den Inlandsmarkt überfluten und die eigenen Erzeuger in diesem Konkurrenzkampf sich entweder durchsetzen oder verschwinden werden. Zitat Ende. Im zweiten Buch Blueprint for Action, auf Deutsch Drehbuch für den Dritten Weltkrieg, die zukünftige neue Weltordnung, träumt Barnett von der Wiederkunft einer biblischen Idealrasse. Zitat: Wer sich gegen die Vermischung der Rassen sträubt, handelt unmoralisch und unzeitgemäß. Ich bin sicher, dass die ersten Menschen hellbrauner Farbe waren. Und nun etwas, was also an den Haaren herbeigezogen ist. Aber in solchen Fällen werden sogar Atheisten fromm, wenn er sagt: War dies nicht auch Jesus Christus, als er auf Erden wandelte? Fragezeichen. Also war Jesus nicht hellbrauner Farbe, so wie wir das jetzt werden sollen? Barnett hat sein Urteil über Europa längst gefällt. Zitat: Das alte Europa ist, historisch gesehen, längst tot und kann nicht wiedererweckt werden. Zudem müsse Europa jährlich 1,5 Millionen Immigranten aufnehmen, damit sich Europa nie wieder aus der Umarmung der Globalisierung befreien werden könne. Wer dennoch das Wiedererwecken einer früheren Gemeinschaft und vergangener Wertvorstellungen verfolge, sei in einem Atemzug zu nennen mit radikal fundamentalistischen Islamisten wie Osama bin Laden. All jene feindlichen Kräfte befürchten den Verlust ihrer Identitäten innerhalb einer gleichgeschalteten, urbanisierten, aufgespalteten Masse, in der jeder seine Einzelinteressen vertritt. Das darf nicht mehr sein. Barnett sind die Kritiker von Zuwanderung und Vermischung der Rassen und Kulturen Idioten. Also wenn wir uns dagegen auflehnen, dass wir vermischt werden sollen, dann sind wir einfach nur Idioten, die sich der Erkenntnis verweigern, dass die ökonomische Logik immer als Sieger vom Platz gehen wird und nur sie die Menschen überzeugen kann. Diese ökonomische Logik bedarf aber der multikulturellen und multiethnischen Globalisierung, die jedoch nur durch inneren Widerstand aufgehalten werden kann. Um diesen Widerstand gegen die Globalisierung zu verhindern, fordert er wortwörtlich: Kill them, tötet sie, tötet jene, die gegen diese Globalisierung, gegen diese Umvolkung sich wehren. Im Mittelpunkt eines globalen Netzwerks, das sich der Förderung der Flüchtlingsströme widmet, steht der Multimilliardär George Soros. Er ist Teil der internationalen Elite, die im Zuge einer neuen Weltordnung die totale Zerstörung der bisherigen Nationalstaaten, Völker und Gesellschaftsformen anstreben und dazu die völlige Durchmischung der Bevölkerung herbeiführen wollen. Auf einer seiner Internetseiten stellt er am 29. September 2015 Forderungen an die EU, wie in Zukunft das Asylsystem zu funktionieren habe. Zitat: Als erstes hat die EU für die absehbare Zukunft 1 Million Asylsucher pro Jahr zu akzeptieren. Wir haben das zu akzeptieren. Sie muss 15.000 Euro pro Asylsucher in jedem der beiden ersten Jahre bereitstellen, um die Kosten für Unterbringung, Gesundheit und Schule abzudecken. Zitat Ende. In dem erst jetzt bekannt gewordenen UN-Bericht Replacement Migration aus dem Jahre 2001 wird die Öffnung Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten gefordert, auch wenn das innerhalb Deutschlands zu sozialen Spannungen führen würde. Es geht, wie die Vereinten Nationen aus der Abteilung Bevölkerungsfragen verlauten lassen, um eine Bestandserhaltungsmigration als Lösung für abnehmende und alternde Bevölkerungen. Diesen Punkt hat vor allem der UN-Sonderberichterstatter für Migranten Peter Sutherland betont. Die niedrigste Geburtenrate der Welt hat Deutschland. Daher braucht das Land 1,5 Millionen Einwanderer pro Jahr, um über die nächsten 30 Jahre das Verhältnis zwischen Rentnern und arbeitender Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Also hier wird so getan, als ob es sich bei den Einwanderern um qualifizierte Arbeitskräfte handeln würde. Die Realität zeigt, dass dies nur zu einem kleinen Prozentsatz der Fall ist. Die Mehrheit ist ungelernt und, wie es sich schon herausgestellt hat, gar nicht lernwillig. Über Jahrzehnte war man darauf bedacht, mit Hilfe von Verhütung und Abtreibung dafür zu sorgen, dass keine Europäer mehr geboren werden. Jetzt soll die mangelnde Bevölkerung durch Migranten ersetzt werden. Dass es bei dieser Vermischung der Bevölkerung zu Widerständen und Auseinandersetzungen kommen wird, ist voraussehbar. Doch diese Kämpfe seien erforderlich, so die Globalisierer, um Wirtschaftswachstum zu erzielen. Das alles diene den Interessen der Industrie und in diesem Fall der Asylindustrie. Auch Jim Kong Kim, Präsident der zur UNO gehörenden Weltbank, hat im Oktober 2015 verkündet, dass der Bevölkerungsaustausch in Europa ein Motor des Wirtschaftswachstums werde, um mit allen Mitteln im Sinne der Weltwirtschaft den demografischen Wandel zu bekämpfen. Nun, ein anderer Diplomat, ein niederländischer Diplomat, namens Frans Timmermans, er ist seit dem 1. November 2014 erster Vizepräsident der EU-Kommission, hat in einer Rede die Mitglieder des EU-Parlaments aufgefordert, ihre Anstrengungen zu verstärken, monokulturelle Staaten auszuradieren und den Prozess der Umsetzung der multikulturellen Diversität bei jeder einzelnen Nation weltweit zu beschleunigen. Also Staaten wie Deutschland, Frankreich, etc., die ganzen europäischen Staaten müssen ausradiert werden. Es geht um eine multikulturelle Vielfalt. Die Zukunft der Menschheit, so Timmermans, beruhe nicht länger auf einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur. Die heutigen Konservativen, die ihre eigenen Traditionen wertschätzen und eine friedliche Zukunft für ihre eigenen Gemeinschaften wollen, berufen sich, laut Timmermans, auf eine Vergangenheit, die nie existiert hat. Mit anderen Worten, das christliche Abendland hat nie existiert. Und daher können sie die Zukunft nicht diktieren. Also wir haben gar nichts mehr zu sagen, weil wir gar nie existiert haben als Christen. Europäische Kultur und europäisches Erbe seien lediglich soziale Konstrukte. Vielleicht erinnern Sie sich an ein Gender Mainstream im Vortrag, ich glaube, ich habe das hier mal berichtet. Da geht es auch darum, dass Frau und Mann gar nicht existent sind. Das sind lediglich soziale Konstrukte. Das gibt es gar nicht sonst. Ja. Und jetzt sind auch die Nationalstaaten lediglich Konstrukte. Und jeder, der etwas anderes behaupte, sei engstirnig. Als ob das mit Engstirnigkeit oder Idiotentum irgendwie zu tun hätte. Europa sei immer schon ein Kontinent von Migranten gewesen, meint Timmermans. Und europäische Werte bedeuteten, dass man multikulturelle Vielfalt zu akzeptieren habe. Wer dies nicht tue, stelle den Frieden in Europa in Frage. Also diese Bemerkung ist eigentlich infam. Das ist eine versteckte Kriegserklärung. Die Masseneinwanderung von muslimischen Männern nach Europa sei ein Mittel zu diesem Zweck, so Timmermans weiter. Kein Land solle der unvermeidlichen Vermischung entgehen. Vielmehr sollen die Zuwanderer veranlasst werden, auch die entferntesten Plätze des Planeten zu erreichen, um sicherzustellen, dass nirgends mehr homogene Gesellschaften bestehen bleiben. Zitat Ende. Also ich habe diese Rede gehört, ich habe sie also gehört, sie existiert. Im Internet, nur im Internet kann man sie abhören. Im Klartext heißt das, Nationalstaaten sollen liquidiert werden und der Kontinent entdemokratisiert. Es soll ein neuer europäischer Mensch entstehen. Der Homo Brusselarum, wie der ehemalige tschechische Ministerpräsident und Staatspräsident Václav Klaus ihn nennt, der ganz klar die Massenmigration als eine Tragödie bezeichnet. Dieser Herr Franz Timmermans ist einer der ersten unter den EU-Führern, der die Maske fallen lässt und seine Vorstellungen so deutlich, ich würde sagen, in einer brutalen und auch frechen Weise ausspricht. Was seine Aussagen implizieren, dürfte jedem klar sein. Die Existenz aller europäischen Völker steht auf dem Spiel. Und zwar aktuell. Daher folgt die sogenannte Flüchtlingskrise nicht aus einem Schwächeanfall der deutschen Politik, sondern zu einem guten Teil aus der Kriegserklärung der globalistischen Elite an die europäischen Nationalstaaten. Einen weiteren deutlichen Hinweis auf den Wandel in Europa erfahren wir von Frau Barbara Lerner-Spektre. Sie ist in den USA geboren, 1967 nach Israel ausgewandert und 1999 nach Schweden emigriert, wo ihr Mann Rabbi der Stockholmer Synagoge wurde. Im Jahr 2000 schrieb sie im Auftrag der schwedischen Regierung die Gründungssatzung für European Institute for Jewish Studies in Sweden, das sie seitdem führt. Bis 2011 bildete das Institut bereits über 200 Personen aus 35 Ländern in Führungspositionen aus, für die Erneuerung der jüdischen Kultur in Europa. 2010 hat sie uns mit einer Offenheit auf die Strippenzieher im Hintergrund dieses Völkertauschs aufmerksam gemacht, die weltweit für Überraschung sorgte. Vor laufender Videokamera sprach sie von einem Wiederhochkommen des Antisemitismus, weil, und dies ihre Begründung, weil Europa noch nicht gelernt habe, multikulturell zu sein. In Europa werden sich die monolithischen Gesellschaften des letzten Jahrhunderts nicht halten können. Juden werden im Zentrum des Geschehens stehen. Es ist eine ungeheure Transformation, die Europa durchmachen muss. Sie, die Europäer, gehen jetzt in einen multikulturellen Zustand über und man wird uns Juden unsere führende Rolle übel nehmen. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese Transformation wird Europa nicht überleben. Zitat Ende. Auch diese Rede kann man abhören. Die Frage ist nun, wie die Dame mit der Tatsache umgeht, dass Muslime, die ja den größten Teil der multikulturellen Transformation ausmachen, dass gerade Muslime nicht allzu gut auf Juden zu sprechen sind. Wie verträgt sich das mit ihrer Aussage? Diese Antwort bleibt sie uns schuldig. Die Auswirkungen dieser ungeheuren Transformation schildert die schwedische Dissidentin Ingrid Carlqvist. Sie sagt, Schweden registriert weltweit die höchste Zahl von polizeilich gemeldeten Vergewaltigungen pro Kopf der Bevölkerung außerhalb Schwarzafrikas. In Schweden gibt es hunderte von Zonen, in die sich kaum noch ein gebürtiger Schwede hineinwagt. Und auch in Schweden gibt es Zeitungen, die all diese furchtbaren Tatsachen verschweigen. Es versteht sich von selbst, dass auch in deutschen Medien nichts von all dem berichtet wurde. Ebenso wenig, wie wir etwas von den bürgerkriegsähnlichen Randalen in Frankreich, die seit März 2017 immer wieder auflodern, hören. Wir hören auch nichts davon, wie Schweden mit seiner Einwanderungspolitik umgeht. Um die hohen Kosten für die Immigrantenmassen aufzubringen, muss der schwedische Staat wohl oder übel an anderen Stellen sparen. Die Zeitung Aftonbladet, Abendblatt heißt das wahrscheinlich, meldet am 21. August 2014, Zitat, 15.000 alte Menschen in den Altersheimen laufen Gefahr zu verhungern. Und dies ist nur eine zurückhaltende Schätzung. Rund 15.000 Senioren in den Altersheimen leiden an so schwerer Unterernährung, dass sie Gefahr laufen, an Hunger sowie an durch Unterernährung bewirkten Krankheiten zu sterben. Zitat Ende. Befinden wir uns schon in George Orwells 1984, in dem die Rationen im Überflussministerium gekürzt, die Angriffskriege im Friedensministerium geplant und die politischen Gefangenen im Liebesministerium gefoltert werden? Auf jeden Fall ist das nun eingetroffen, auf das hin die Globalisierer seit über 100 Jahren gearbeitet haben. Wir kommen zum Jahr 2015. Nach der Zerschlagung Libyens 2011 ergießt sich ein gewaltiger und stets anwachsender Strom Schwarzafrikaner über Europa. Die deutsche Bevölkerung wird berühmt mit ihrer Willkommenskultur. Auf die zum größten Teil muslimischen Einwanderer geben die für islamische Verhältnisse leicht bekleideten Frauen nur zu eindeutige Signale. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat nun im Rahmen seines inszenierten Rücktritts auch verraten, warum Frau Merkel im September 2015 die Grenzen geöffnet hat. Das wollten wir ja alle schon lange wissen. Er hat es jetzt verraten. Wir hätten es, so vertraute er in einem Interview dem Wochenmagazin Der Stern an, wir hätten es ihrer Naivität und ihrem Übermut zu verdanken, dass wir nun in diese Sackgasse geraten seien. Zitat Ende. Ja, das ist nun eine sehr erhellende Erkenntnis. Es sind also nicht irgendwelche Zwänge, Feinde Europas und keine fremden Mächte, vor allem nicht die Finanzkartelle, die Deutschland in eine Situation des Kontrollverlusts gebracht haben, sondern Übermut und Naivität unserer verehrten deutschen Regierungschefin. Zu den Strategien der westlichen Welt wäre noch vieles zu sagen. Aber kommen wir nun zur arabischen Welt und ihren Missionsauftrag, die ganze Welt mit dem Dschihad zu überziehen, um das Haus des Islam einzurichten, das dann endlich in ein Haus des Friedens verwandelt werden wird. Eine Bewegung, die wir nur aus der Ferne beobachtet haben, war die Black Muslims Movement in den USA in den 1960er Jahren. Mit dem Slogan Revival of Islam, also Erneuerung des Islam, zogen islamische Studenten aus Afrika kommend und von den arabischen Ländern finanziert in die amerikanischen Universitäten. Eine Bekehrungskampagne begann. Viele Moscheen entstanden landesweit. Nicht wenige Afroamerikaner wurden Jünger Mohammeds. Diese vertraten eine absolute Überlegenheit der schwarzen Rasse gegenüber den Weißen. Die Bekehrung zum Islam war das Ziel dieser Bewegung, denn nur wenn die Vereinigten Staaten befreit werden, das heißt befreit vom Christentum, wird auch Europa und damit der ganze Westen befreit werden. So lauteten die Parolen und die Begründung wurde auch gleich mitgeliefert. Die Unterlegenheit der weißen Rasse sei durch die Tatsache bewiesen, dass alle Errungenschaften der Menschheit ein Verdienst des Islam seien, angefangen bei den wissenschaftlichen Entdeckungen. Da staunen Sie, was? Sie werden noch mehr zu staunen bekommen. Star der Bewegung war ein Boxer, geboren als Cassius Clay. Mit seinem Übertritt zum Islam wurde er zu Muhammad Ali. Vielleicht erinnern Sie sich noch an irgendwelche, ja, Begegnungen mit diesem Superboxer. Kaum jemand hat ihn ernst genommen. Was soll man von einem Boxer schon erwarten? Doch wie man sich täuschen kann. In einem Interview mit der italienischen Journalistin Oriana Fallaci wusste der muslimische Konvertit nicht nur, dass er der Größte und der Schönste sei, sondern vor allem, dass Allah ein älterer Gott sei als Yahweh und Jesus. Ein weiteres Interview von Oriana Fallaci, diesmal in Beirut 1972, mit dem Chef der Volksfront zur Befreiung Palästinas, George Habash, bestätigten die großmauligen Prahlereien des Boxers. George Habash sagte: Unsere Revolution ist Teil der Weltrevolution. Sie beschränkt sich nicht auf die Wiedereroberung Palästinas. Man muss so ehrlich sein und zugeben, dass wir einen Krieg wie den in Vietnam anstreben, dass wir noch ein Vietnam wollen. Und nicht nur im Namen Palästinas, sondern im Namen aller arabischer Länder. Die Palästinenser gehören zur arabischen Nation. Deshalb ist es unerlässlich, dass die gesamte arabische Nation in den Krieg gegen Amerika und gegen Europa eintritt und den totalen Krieg gegen den Westen entfesselt. Und sie werden ihn entfesseln. Amerika und Europa sollen wissen, dass dies erst der Anfang des Anfangs ist, dass das Beste noch kommt. Von nun an werden sie nicht mehr im Frieden leben. Schritt für Schritt vorrücken, Millimeter um Millimeter, Jahr für Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, entschlossen, hartnäckig, geduldig. Das ist unsere Strategie. Eine Strategie allerdings, die wir ausweiten werden. Zitat Ende. Damit meint Habash nicht nur den Krieg mit Waffen. Er meinte auch jene Variante des Krieges, die darin besteht, den Bewohnern das Land zu rauben, indem man sich als Opfer erklärt, politisches Asyl beantragt, mit schwangeren Frauen und Schlauchbooten auf den Weg macht und die Forderungen immer höher schraubt. Zum Beispiel halal geschlachtetes Fleisch, das verschleierte Gesicht auf dem Passfoto, Forderungen nach der islamischen Ehe, Kinderehe, Polygamie, Befreiung vom Schwimmunterricht, etc., etc. Was steckt hinter dieser Strategie? Es ist heute kein Geheimnis mehr und vor allem keine Verschwörungstheorie, dass es, wie Oriana Fallaci schreibt, Zitat, das Europa der Banker ist, die die Farce der Europäischen Union erfunden haben. Das Europa der Päpste, die das Märchen von der Ökumene erfunden haben. Der gewalttätigen Menschen, die die Lüge vom Pazifismus erfunden haben. Der Heuchler, die den Betrug mit dem Humanitarismus erfunden haben. Das ist das Europa der ehr- und hirnlosen Staatschefs, der gewissenlosen Politiker ohne einen Funken Intelligenz, der würdelosen Intellektuellen ohne jeden Mut, kurz und gut, das kranke Europa. Das Europa, das sich wie eine Dirne an die Sultane, Kalifen, Wesire und Landsknechte des neuen Osmanischen Reiches verkauft hat. Kurz und gut, Eurabien. Zitat Ende. Nun ist Eurabia auch der Name einer kleinen Zeitschrift, die 1975 von einem Komitee gegründet wurde, das sich aus verschiedenen Assoziationen zusammensetzt. Auffallend an dieser Zeitschrift ist, dass in der ersten Nummer in allen Artikeln mit Sorgfalt die Wörter islamisch, muslimisch, Koran, Allah oder Mohammed vermieden wurden und an deren Stelle die Wörter arabisch, Araber und Arabien gesetzt wurden. Die zweite Nummer jedoch brachte einen neuen Ton. Jetzt wurde davon gesprochen, dass die EWG ein bestimmtes Abkommen mit Israel kündigen müsse. Vor allem aber wurde darin der Anspruch auf den tausendjährigen Beitrag erhoben, den die Araber zur universalen Kultur geleistet habe. Außerdem wurde auf die Vorschläge aufmerksam gemacht, die der Belgier Tilly de Klerk eingebracht hat und der in den Beschluss der sogenannten Straßburger Resolution aufgenommen wurden. In diesem Beschluss geht es um nicht weniger als um die Immigranten, die zusammen mit dem Erdöl nach Europa geschickt werden sollen. Zitat, eine mittel- bis langfristige Politik muss ab sofort durch den Tausch von europäischer Technologie gegen Rohöl und Reserven arabischer Arbeitskraft gekennzeichnet sein. Da ein solcher Tausch die Rückführung des Petrodollars zur Folge hat, wird in Europa und Arabien eine vollkommene wirtschaftliche Integration begünstigt. Zitat Ende. Ferner ist in dieser Straßburger Resolution zu lesen, Zitat, die Parlamentarische Vereinigung für europäisch-arabische Zusammenarbeit fordert die europäischen Regierungen auf, spezielle Maßnahmen zu ergreifen, um die Bewegungsfreiheit der arabischen Arbeitskräfte, die nach Europa emigrieren wollen, zu garantieren, sowie die Achtung ihrer Grundrechte. Diese Rechte müssen denen der Bürger des jeweiligen Landes entsprechen, also gleichwertig sein. Festgelegt werden muss darüber hinaus eine Gleichstellung in Sachen Beschäftigung, Unterkunft, Krankenversorgung, kostenfreiem Schulbesuch und so weiter. Die Straßburger Resolution spricht auch von den Notwendigkeiten, die auf Europa zukommen werden, wenn die menschliche Tauschware eintrifft. Zuallererst von der Notwendigkeit, die Immigranten und ihre Familien in die Lage zu versetzen, das religiöse und kulturelle Leben der Araber zu praktizieren in den jeweiligen Ländern, wo sie hin migrieren. Dann die Notwendigkeit, von Seiten der Presse und der verschiedenen Informationsorgane ein für die Immigranten und ihre Familien günstiges Klima zu schaffen. Schließlich noch die Notwendigkeit, in den Medien und in der akademischen Welt den Beitrag hervorzuheben, den die arabische Kultur zur Entwicklung Europas geleistet hat. Eine Expertenkommission beschreibt dies folgendermaßen. Zitat. Neben dem unveräußerlichen Recht, ihre Religion auszuüben und enge Beziehungen zu ihren Herkunftsländern zu pflegen, werden die Immigranten das Recht haben, ihre Kultur nach Europa zu exportieren bzw. sie zu propagieren und zu verbreiten. Zitat Ende. In Kairo wurde von einer gemischten Expertenkommission noch etwas anderes bestimmt. Die Zusammenarbeit mit Europa soll vom rein technologischen Bereich auf das Bankenwesen, das Finanzwesen, den wissenschaftlichen, nuklearen, industriellen und kommerziellen Sektor ausgeweitet werden. Außerdem würden die arabischen Länder nicht nur Arbeitskräfte schicken, sondern sich außerdem verpflichten, beträchtliche Waffenmengen in Europa zu erwerben. Wir erinnern uns vielleicht, dass gerade in den 70er Jahren einige Skandale losbrachen wegen illegalem Waffenhandel. Frankreich begann einen Nuklearkomplex im Irak zu bauen. Damals hatte Gaddafi 10% von Fiat gekauft. Die Kaufhäuser von Harrods in London wechselten die Besitzer zum Ägypter Al-Fayed. Schuhfabriken, große Hotels, Stahlwerke, alte Schlösser, Fluggesellschaften, Verlage und Filmgesellschaften, alteingesessene Geschäfte, Yachten. Alles fand das Interesse der arabischen Herrscher. Langsam, Schritt für Schritt, wurde so aus Europa Eurabia. Und es sind zwei der schon erwähnten Forderungen aus der Straßburger Resolution, welche die Beschleunigung dieser Forderungen weitergetrieben haben. Die Forderung nach dem Recht der muslimischen Immigranten, ihre Kultur zu propagieren und zu verbreiten. Und als zweites, und das ist wohl die unverfrorenste Forderung, die Notwendigkeit, den Beitrag zu betonen, den die arabische Kultur zur Entwicklung Europas geleistet hat. Wie sehr diese Forderungen geflissentlich befolgt wurden, können wir an dem Maß an Unterwürfigkeit erkennen, die 1983 beim Hamburger Symposium zutage kam. Es wurde mit einer Rede des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher eröffnet, der ein Loblied auf die Größe, die Barmherzigkeit, die Güte, den unvergleichlichen wissenschaftlichen und humanistischen Reichtum der islamischen Zivilisation sang. Genscher verglich diesen Reichtum der Zivilisation mit einem Leuchtturm. Zitat: Ein Licht, das Europa jahrhundertelang geleuchtet hat, das Europa dabei geholfen hat, die Barbarei hinter sich zu lassen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, man bat respektvoll um Entschuldigung für den Kolonialismus, den die undankbaren Europäer über den Leuchtturm gebracht hatten. Bat um Entschuldigung für all jene, die Verachtung, Vorurteile oder Zurückhaltung dem Islam gegenüber zum Ausdruck gebracht hatten. Es ist natürlich dann nur zu verständlich, dass die arabischen Delegierten sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen, die islamischen Ursprünge des Judentums und des Christentums geltend zu machen und die eigene Zivilisation, ihre Toleranz, ihren Humanismus als Quelle der europäischen Spiritualität und Wissenschaft herauszustreichen. Die Delegierten erinnern die Europäer an ihre Pflicht, die Größe und Überlegenheit der islamischen Zivilisation und des Islam anzuerkennen und auf Universitätsebene zu lehren. Prediger beschreiben den islamischen Ursprung des Judentums, des Christentums und der gesamten Menschheit, die in ihrer originalen Reinheit als Muslime geboren wurden. Also wir müssen das jetzt einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass wir im Grunde als Muslime geboren wurden. Ich werde das später noch detailliert erklären, wie das genau gemeint ist. Abraham wurde als Prophet Allahs dargestellt und nicht als Stammvater Israels. Und Jesus Christus präsentierten sie als einen gescheiterten Vorgänger Mohammeds. Es ist nicht bekannt, dass sich irgendjemand gegen diese Zumutungen verwahrt hätte. Auf diesem Hamburger Symposium wurde ebenfalls eingehend das Thema Immigration behandelt. Die Rechte der muslimischen Immigranten müssten denen der Bürger des Gastlandes entsprechen, das heißt gleichgestellt werden. Man sprach nicht mehr von Gleichwertigkeit, sondern von Gleichheit. Die zukünftigen Immigranten müssten die Möglichkeit erhalten, ihre Zeitungen auf Arabisch zu drucken, arabische Radio- und Fernsehstationen einzurichten. Es wurden Strategien erörtert, wie die Präsenz der Immigranten in der Gesellschaft des Gastlandes gefördert werden können, zum Beispiel in den Gewerkschaften, Universitäten, Rathäusern London hat ja seit kurzem einen muslimischen Bürgermeister. Auch in Deutschland gehören muslimische Politiker zum Bild des Landes. Der so dahingeworfene Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland, war nicht ein ungeschickter Ausrutscher. Er war Teil der Strategie, das heißt Teil der Verpflichtungen, die in den 1970er und 80er Jahren bei den verschiedenen Konferenzen ausgehandelt wurden. Es ist sicher nicht müßig, diesen Teil des Wulffschen Dramas einmal von dieser Seite zu betrachten. Die Teilnahme am politischen Leben, mit anderen Worten das Wahlrecht zu erhalten, wurde zu einer stets drängenderen Forderung. Nachfolgende Symposien oder Kongresse gestalteten sich dann auch immer stärker zu einer Abwertung oder gar Verurteilung der westlichen Zivilisation. Europa wurde in der Folge anhaltend mehr gezwungen, seine eigene Identität und Geschichte zu revidieren, um sie mit der islamischen Vision von Europa in Einklang zu bringen, sodass man sagen könnte, Europa hat sich sukzessiv in einen Prozess der selbst zugefügten Islamisierung begeben. Dies macht etwas ganz deutlich. Muslimische Migranten kommen nicht, um sich zu integrieren, sondern mit der Absicht, ihre eigene Zivilisation, das heißt die Scharia, dem Gastgeberland aufzudrücken, während die säkularen demokratischen Institutionen abgelehnt und verachtet werden, weil sie der von Allah geforderten Scharia unterlegen sind. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass schon vor Beginn der Einwanderung an die Integration gar nicht geplant war, sondern ausgeschlossen wurde. 1991 fand in Paris eine Tagung statt, die das Europaparlament mit dem Europarat auf Anregung der Fundación Occidentale de la Cultura Islámica in Madrid vorbereitet hat. Auch hier ging es um den Beitrag der islamischen Zivilisation zur europäischen Kultur. Delegierte von Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Skandinavien und der Schweiz nahmen daran teil. Grundlage der Vorträge und Diskussionen waren Gedanken von Sigrid Huncke, die 1935 mit knapp 22 Jahren eine Diplomarbeit vorlegte, in der sie die rassische Säuberung als dringlichste Aufgabe forderte. Sie schien das Dritte Reich und die Nachkriegszeit gut überstanden zu haben. 1960 schrieb sie ein Buch mit dem Titel »Allahs Sonne über dem Abendland«, in dem sie unter dem Vorwand, Europa den jüdisch-christlichen Wurzeln zu entreißen, nationalsozialistische Argumente wiederholte, also 1960. 1967 wurde sie von der deutschen Regierung unter Kurt Georg Kiesinger auf eine Kulturreise durch die arabischen Länder gesandt, auf der sie Vorträge in Aleppo, Algier, Tunis, Tripolis und Kairo hielt, wo das höchste Gericht für islamische Angelegenheit sie zum Ehrenmitglied erklärte. Man muss sich vorstellen, in den 60er Jahren erklärt sie das höchste Gericht in Kairo eine Frau zum Ehrenmitglied. Ja, das sollte eigentlich nicht verwundern, ja. Stellt sie doch in ihrem Buch die Behauptung auf, dass der arabische Einfluss auf das Abendland der erste Schritt gewesen sei, Europa vom Christentum zu befreien. Es ist anzunehmen, dass Kurt Georg Kiesinger vom Inhalt der Vorträge Sigrid Hunkes Kenntnis hatte. Er hat sie ja gesandt zu dieser Kulturreise. Ihr zweites Buch, 1990 veröffentlicht, mit dem Titel Allah ist ganz anders, war nun zusammen mit Allahs Sonne über dem Abendland Grundlage oben genannter Tagung in Paris, also 1991. Darin werden die Muslime als herausragend, als gut, als genial bezeichnet. Nicht nur in Literatur, sondern auch Architektur, Medizin, Musik, Rechtswissenschaft und Hydraulik. Es seien die Muslime der Kreuzzüge gewesen, die als erste die Liebe und das höfische Leben und die Ritterlichkeit besungen hätten. Und der Begründer der ökonomischen Lehre sei nicht Adam Smith gewesen, sondern Mohammed. Professoren verschiedener westlicher Universitäten blasen eifrig in dasselbe Horn. Professor Reinhard Schulze vom Seminar für Orientalistik in Bonn sieht im Islam den Vater der Aufklärung. Nicht Voltaire oder Rousseau oder die Enzyklopädisten hätten wir die Aufklärung zu verdanken. Es war ein Historiker aus Damaskus mit dem Namen Abd al-Ghani al-Nabulusi, der schon 1730 darüber schrieb, was Voltaire 43 Jahre später formuliert hat, nämlich die Notwendigkeit, die Rolle der Religion in der Gesellschaft neu zu definieren, also Aufklärung. Professor Schulze hat wohl vergessen, dass Diderot schrieb, der Islam ist der Feind der Vernunft. So ist es weiter nicht erstaunlich, dass an der Tagung in Straßburg gefordert wurde, all jene Schulbücher zurückzuziehen, in denen der Beitrag des Islam zur kulturellen Entwicklung Europas nicht hervorgerufen und hervorgehoben wird. Die Bewohner des Westens hingegen wurden als dumm, ungenügend und unterlegen bezeichnet. Bitte an einer Tagung in Paris 1991. Wir müssten daher, so hieß es bei dieser Tagung, den Muslimen danken, die uns vorangegangen sind und uns erleuchtet und unterrichtet hätten. Ahnen wir so langsam, was der muslimischen Jugend in den Moscheen gepredigt wird? Für die meisten von uns ist es neu, dass wir irgendeinen Grund hätten, dem Islam unsere Kultur und wissenschaftlichen Errungenschaften zu verdanken. Bis vor ungefähr anderthalb Jahren war auch ich dieser irrigen Meinung. Bis ich in Österreich einen Vortrag hielt über Kreuz und Halbmond. Bei der Diskussion meldete sich ein Votant, der des Lobes voll war für den geistigen Reichtum, den der Islam nach Europa gebracht hatte. Zunächst habe ich gedacht, ich hätte die ganze Sache nicht richtig verstanden. Ja. Doch als der Herr Pfarrer in der ersten Reihe begeistert mit dem Kopf nickte und dem Votanten in allen Dingen recht gab, hatte ich wirklich den Eindruck, nicht ganz von dieser Welt zu sein. Es ist für uns kaum nachzuempfinden, was oder wie ein Muslim denkt und glaubt. Christentum und Islam, das sind so weit voneinander entfernt wie der Südpol und der Nordpol. Um den Islam nur rudimentär verstehen zu können, müssen wir uns die theologischen Unterschiede von Islam und Christentum und Judentum einmal näher ansehen. Für die Muslime ist das Christentum eine Verfälschung des Islam. Das ist mal was Sicheres. Biblische Namen wie Adam, Noah, Abraham, einige Könige Israels und Jesus bezeichnet der Koran als muslimische Propheten, die den Islam predigen. Der muslimische Jesus aus dem Koran, der mit Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen in krassem Gegensatz steht, hat die Aufgabe, den Islam zu verkünden und das Christentum und alle anderen Religionen zu zerstören. Für Muslime ist der Islam die Urreligion, die seit Beginn der Menschheit existiert. Die sogenannten Buchreligionen, Judentum und Christentum, haben die islamische Urreligion verfälscht und damit verraten. Daher die üblen Beschimpfungen von Juden und Christen im Koran als Affen und Schweine. Wenn man die Aussagen Mohammeds in den Hadithen, die Hadithen ist die Bezeichnung im Islam für die Überlieferung der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, nennt man Hadithen. Wenn man die Aussagen Mohammeds in den Hadithen zu jenen des Korans hinzufügt, wird an 2000 Stellen die physische Vernichtung der Juden und Christen gefordert. Der Islam behauptet, eine abrahamitische Religion zu sein, obwohl er erst 600 Jahre nach Christus in die Welt kam. Die Muslime haben die Aufgabe, die Leute des Buches, also Juden und Christen, zu ersetzen, da sie die Bibel bewusst verfälscht hätten. Die Kairoer Menschenrechtserklärung als Gegenstück zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientiert sich an der Scharia und beschloss 1990, dass Frauen und Nichtmuslime niemals rechtlich gleichwertig sein dürfen. Der Artikel 1 sagt zwar, dass alle Menschen Würde haben, dass jedoch der rechte Glaube, und das heißt der islamische Glaube, die Garantie für diese Menschenwürde sei. Mit anderen Worten, nur Muslime haben Menschenwürde. Die alleinige Grundlage der Menschenrechte finden die Menschen der ganzen Welt nur unter der Scharia. Aus islamischer Sicht hat das Christentum dieselbe Botschaft wie jene, die Mohammed erhalten hat. Das heißt, ein guter Christ ist ein Muslim. Das wahre Christentum ist demnach der Islam. Folglich ist die wahre Bibel der Koran. Das Alte wie das Neue Testament sind Fälschungen und biblische Gestalten sind muslimische Propheten, die den Islam predigen. Diese für uns im Grunde kaum zu fassende, völlig fremde und unbekannte Betrachtungsweise der Muslime in Bezug auf das Christentum und Judentum hat natürlich Konsequenzen. Für die Muslime bezeichnen die biblischen Erzählungen aus dem Heiligen Land die muslimische Geschichte. Fazit: Juden und Christen haben dort keine Geschichte. Nach muslimischer Überzeugung basiert der Krieg Palästinas gegen Israel auf der Lehre des Koran. Also die Palästinenser müssen den Krieg gegen Israel führen, aufgrund der Forderung des Koran. Der Druck durch den palästinensischen Terrorismus in den späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sowie der Ölboykott im Oktober 1973 verwickelte Europa in den Dschihad Palästinas gegen Israel. Seit 1973 ist der palästinensische Dschihad eine gemeinsame euro-arabische politische und kulturpolitische Angelegenheit. Europa hat sich im Grunde in eine gefährliche Lage gebracht, als es den Dschihad Palästinas gegen Israel gerechtfertigt hat. Dieses Vorgehen legitimiert nun nach muslimischer Sicht die Zerstörung Europas und damit die Zerstörung des Christentums. Über Jahrhunderte hinweg gingen die Christen- und Judenverfolgungen in den islamischen Ländern Hand in Hand. Der islamische theologische und rechtliche Kontext betreffend der Juden und Christen wird Dhimmitum genannt. Es ist der Status der Nicht-Muslime unter muslimischer Herrschaft und Ziel des Dschihad und fester Bestandteil der Scharia. Gemäß der Dschihad-Doktrin hat die nicht-muslimische Bevölkerung die Wahl, entweder zum Islam zu konvertieren oder sich der muslimischen Oberherrschaft zu beugen und Schutzgeld zu zahlen. Sie wird dann ein beschütztes Volk, die Dhimmi, wie man das nennt. Wenn beides abgelehnt werden, bedeutet dies für die nicht-muslimische Bevölkerung Krieg und damit einhergehend Versklavung und Tod. Dhimmi müssen die Scharia-Gesetze akzeptieren. Das muslimische Gesetz verbietet daher Nicht-Muslimen, unter drakonischen Androhungen den Islam und die Scharia zu kritisieren. Was ich hier tue, ist nicht erlaubt. Aus Angst vor den Drohungen der Muslime hat die Europäische Union offensichtlich in diese Regel eingewilligt und ignoriert oder vertuscht gar die Diskriminierung und den Terror gegen die Christen in den muslimischen Ländern. In muslimischen Ländern findet eine Säuberung der Christen statt. Die westlichen Regierungen scheinen sich nicht allzu sehr darum zu kümmern. Die Muslime betrachten die jüdisch-christliche Zivilisation als nicht existent und werden, wie wir gehört haben, durch nicht wenige europäische Politiker, Kirchenmänner und Regierungen auch darin unterstützt. Etwas, das manche schon bitter erfahren mussten: jede Form von Kritik am Dschihad wird unterdrückt. Da nach der Meinung der Muslime der Dschihad immer gerecht ist, weil er die Gesetze Allahs umsetzt, werden wir fast gezwungen, diese Ansicht zu respektieren, obwohl der Dschihad die christliche Welt zerstört hat und weiterhin zerstört. Mit anderen Worten, wir sollen akzeptieren, was uns zerstören wird. Als Papst Benedikt XVI. Bei seiner Ansprache in Regensburg einen byzantinischen Kaiser des 15. Jahrhunderts zitierte, indem er sagte, dass der Islam durch das Schwert verbreitet wurde, gab es weltweit Aufstände. Menschen wurden getötet. Und der Papst wurde der Islamophobie bezichtigt. Das zeigt eines deutlich. Es ist auch verboten, über den Islam die Wahrheit zu sagen. Für Muslime ist die Quelle des Bösen immer der Unglaube. Deshalb werden Europa, Amerika, Israel, also die Ungläubigen, für den Terrorismus und auch für die von Muslimen begangenen Verbrechen verantwortlich gemacht. In einem Hadith steht: Am Tag der Wiederauferstehung werden Menschen unter den Muslimen sein mit Sünden so schwer wie ein Berg. Und Allah wird ihnen vergeben und die Juden und Christen an ihre Stelle setzen. Zitat Ende. Es gibt viele Hadithe, die besagen, dass die Sünde von den Schultern der Muslime genommen und auf die Christen und Juden übertragen wird. Auch das wird in den Moscheen gelehrt. Im Grunde leben wir schon in einer Zeit des globalen Dschihad. Und es ist gut möglich, dass sich daraus ein nuklearer Dschihad entwickeln kann. Da uns der historische Rahmen des Dschihad und des Dhimmitum wenig bewusst ist, haben wir noch nicht bemerkt, dass wir jetzt schon latent in einer Zeit des Dhimmitum leben. Und wir wissen nicht, wie wir uns gegen diesen ideologischen Krieg verteidigen können. Im Grunde haben wir uns, ohne uns dessen bewusst zu sein, schon dem Islam unterworfen. Die Richter geben bei den Urteilen den sogenannten Islam-Bonus, das heißt, es wird nicht nach deutschem Recht geurteilt, denn die Vergehen sind eben kulturbedingt. Frau Merkel hat uns ja auch davon unterrichtet, dass wir akzeptieren müssen, dass Migranten vermehrt kriminell werden. Auch das kann man abhören im Internet. Kulturbedingt sind auch Kinderehen. Diese werden still akzeptiert, ebenso die Polygamie. Die Männer reisen mit 4 Frauen an, wobei sich 3 davon als Alleinerziehende anmelden und Sozialbezüge erhalten. Die Liste der kulturbedingten Möglichkeiten kann beliebig weitergeführt werden. Für den Islam ist der Schutz unter der Regierung von zentraler Bedeutung. Muslime müssen daher früher oder später unter einer islamischen Regierung leben. Und sie werden alles tun, damit sie dies erreichen. Schritt für Schritt werden sie sich politische Positionen erkämpfen, was ja zum Teil schon geschehen ist. Etwas ist sicher. Ein Kontinent, der sein Überleben an Unterwerfung und Selbstverleugnung koppelt, ist bereits ein toter Kontinent. Er wird zu dem ihn die Feinde des Christentums bestimmt haben. Er wird zu Eurabia. Im Hinblick auf diese Betrachtungen müssen wir uns fragen, wie ein Passus in ein Dokument des Zweiten Vatikanums kommen konnte, das die Muslime quasi auf die gleiche Stufe stellt wie die Christen, wenn es dort heißt: Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich Seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Zitat Ende. Im Hinblick auf die Realität ist dies eine hochgefährliche und vor allem falsche Behauptung. Christen und Muslime beten nicht denselben Gott an. Die Muslime erkennen nicht den dreifaltigen Gott und Jesus ist für sie nicht die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Beides ist für die Muslime eine Blasphemie. Wie kann man sich mit einer Religion verbinden, die mehr Christen getötet hat und bis zum heutigen Tag immer noch tötet, als jede andere Religion während der gesamten Geschichte des Christentums? Etwas dürfte doch klar geworden sein. Der Islam ist keine Religion im üblichen Sinn. Es ist eine politische Ideologie mit unbedingtem Weltherrschaftsanspruch und einer absoluten Nichttolerierung aller anderen Religionen. Derzeit verletzen mehrere Regierungen die Abkommen von Schengen und Dublin und die Bundesregierung handelt durch die Öffnung der Grenzen unmoralisch und verstößt, wie Karl Albert Schachtschneider, Rupert Scholz und Udo von Fabia und andere aufgezeigt haben, gegen das geltende Recht und gegen das Grundgesetz. Die BRD befindet sich rechtlich und moralisch in der schlimmsten Krise seit ihrer Gründung Und angesichts der Haltung der Regierung und der mit der Regierung kooperierenden Medien ist es wahrscheinlich, dass bald noch schlimmere Krisen kommen werden. Kritische Auseinandersetzung mit den zahlreichen Fehlern oder gar Aufarbeitung der von Frau Merkel begangenen Gesetzesbrüche gehören zu den Tabuthemen der Mainstream-Medien. Wer informiert werden will, muss sich der ausländischen Presse bedienen, also wie im Zweiten Weltkrieg oder in der DDR-Zeit Feindsender hören. Der britische Express titelte Ende März 2017: Haben die denn gar nichts gelernt? Merkel-Regierung hofft, weitere 12 Millionen Migranten ins Land holen zu können. Zitat Ende. Die politische, offizielle, korrekte Begründung für diesen Schritt lautet, dass es eines steten Zustroms an Migranten bedarf, um den Schrumpfungsprozess der Bevölkerung entgegenzusteuern. Statt also eine kinder- und familienfreundliche Politik anzustreben, um denjenigen, die schon länger hier leben, bessere Perspektiven aufzuzeigen und möglicherweise auf diesem Weg dem Rückgang der hier im Land lebenden Menschen Einhalt gebieten zu können, bevorzugt Frau Merkel und ihre Vertrauensleute eine andere Lösung. 12 Millionen Migranten sollen nach den Plänen der Regierung offiziell ins Land geholt werden, getreu den Vorgaben der Wall Street und der City of London. Dass diese Nachricht kein Echo in den deutschen Medien findet, ist selbstverständlich. Derartige Ideen müssen in einem Wahljahr vor dem Wähler verborgen bleiben. Es könnte sonst sein, dass denjenigen, die schon zu lange hier regieren, die Gefolgschaft verweigert wird. Die bisher geschilderte Situation, obwohl völlig unvollständig, zeigt eines ganz klar. Es geht um die völlige Auslöschung des Christentums, des christlichen Europas, der christlichen Kultur. Und die Bedrohung kommt von zwei Seiten, von West und Ost, von der neuen Weltordnung à la USA und vom Islam. Die Frage stellt sich ganz von selbst: Was sollen wir tun? Die Nichte des französischen Parteivorsitzenden des Front National, Marine Le Pen, die junge Marion Maréchal Le Pen, hat recht treffende Worte gefunden, was von menschlicher Seite her zu tun sei. In einer TV-Ansprache im Zusammenhang mit dem tödlichen Anschlag in Nizza sagte sie: Wenn euch ein Feind den Krieg erklärt, dann könnt ihr unmöglich neutral bleiben. Diejenigen, die sich für den Status quo, für das Nichtstun oder fürs Schweigen entscheiden, werden somit Komplizen unserer Feinde. Zitat Ende. Es gibt jedoch noch eine andere Antwort auf diese Frage. Dostojewski hat sie uns vor über 150 Jahren als Hinweis gegeben. Damals notierte er in sein Tagebuch: Europa hat Christus verlassen. Und deshalb stirbt Europa. Ganz allein deshalb. Diese visionäre Schau sollten wir ernst nehmen. Papst Leo XIII. Hat die endzeitliche Lage Europas und das, was uns bedrängt, ist apokalyptisch. Er hat in einer Vision erkannt, was geschehen wird und die Gläubigen weltweit davor gewarnt. Es war der 13. Oktober 1884, 33 Jahre später, am 13. Oktober 1917, fand in Fatima die letzte Erscheinung der Gottesmutter Maria statt. Papst Leo XIII. Hatte gerade die Zelebration der Heiligen Messe beendet. Unerwartet blieb er 10 Minuten regungslos in der Kapelle des Vatikans vor dem Tabernakel stehen. Plötzlich eilte der Papst ohne irgendwelche Erklärungen direkt in sein Büro. Am Schreibtisch brachte er ein Gebet an den Erzengel Michael zu Papier und erteilte Weisung, es am Ende einer jeden Heiligen Messe zu beten. Erst später gab er Zeugnis vom Erlebten. Er hatte in der Nähe des Tabernakels die Stimmen Satans und Jesus gehört und eine erschütternde Schau der Hölle erlebt, bei der die Dämonen die Welt beherrschten und die Kirche Gottes in ärgste Bedrängnis brachten. Zitat: Ich habe die Erde gesehen, eingehüllt in Finsternis und umgeben von einem Abgrund. Ich habe Legionen von Dämonen daraus hervorkommen sehen, die sich über die ganze Erde verteilten, um die Werke der Kirche zu zerstören und die Kirche selbst anzugreifen, die ich dem Ende nahe sah. Da erschien der heilige Michael und stürzte die bösen Geister in den Abgrund zurück. Ich sah den heiligen Erzengel Michael eingreifen, nicht in jenem Augenblick, sondern viel später, sobald die Menschen ihre eifrigen Gebete zum Erzengel verstärkten. Zitat Ende. Ab 1886 wurde das Gebet auf Anweisung des Papstes am Ende aller heiligen Messen als Gebet im besonderen Anliegen in der Landessprache angefügt. Doch als eine der ersten Änderungen im Verlauf der Liturgiereform beim Zweiten Vatikanum wurde dieses Gebet zusammen mit der Stillen Messe 1964 ersatzlos gestrichen. Die Frage nach dem Warum dieser Eliminierung darf sicher gestellt werden. Heute leben wir in der Zeit jener Bedrängnis, von der der Prophet Daniel gesprochen hat. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass in dieser Endzeit alles daran gesetzt wird, den Erzengel Michael aus dem Bewusstsein der hilfesuchenden Menschen zu drängen und sein Wirken in und für Welt und Kirche zu unterbinden. Trotzdem steht es uns frei, der Anordnung von Leo dem 13. zu folgen und den heiligen Erzengel um seine mächtige Hilfe zu bitten. Dadurch werden wir dann auch erkennen, wie wir handeln sollen, um nicht Komplizen unserer Feinde zu werden. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf. Gegen die Bosheit und Nachstellungen des Teufels sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherziehen, in der Kraft Gottes hinab